Hallo, liebe Leute in nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio entweder über DAB Plus auf Kanal 7D, Senderkennung FR-BB, Freie Radios Berlin-Brandenburg, oder im Stream, oder ihr hört uns per Podcast über radio.freifunk.net. Die Folge Nummer 138.
Genau. Die nächste Folge schon wieder. Ja, ist schon wieder ein Monat um.
Ja, also jetzt geht es Schlag auf Schlag. Bald sind wir bei 150 Folgen.
Das dauert ja noch ein bisschen. Aber das führt
Ja,
uns ja.
wir schaffen es so 9, 10 Sendungen im Jahr.
Genau, dann haben wir im nächsten Jahr auch ein Jubiläum, haben wir festgestellt.
15 Jahre Freifunkradio. Am 10. April war die Ursendung. Da machen wir eine Party.
Genau, es wird dann. Wir werden irgendwo den Grill aufbauen, vermutlich in der Seabase oder so.
Und hoffen, dass möglichst viele Leute, die schon mal Gast hier im Studio waren
Und natürlich Zuhörende auch.
und Zuhörende auch uns besuchen kommen.
Genau, und wenn genug da sind, können wir da eine ganz große Sendung auf der Bühne machen mit.
Dann müssen wir noch die Seabase anfragen, dass wir die,
Genau,
dass wir noch das noch eintüten mit ihrer Orga.
mit Show und Showmaster und so. Und dann
Genau. Ja, ich freue mich schon drauf. Das wird schön, ich freue mich.
ich mich auch. Es gibt ja viel zu feiern. Zum einen jetzt am nächsten Wochenende. Das wird vor allem für die, die uns im Stream hören oder live auf DAB Plus interessant sein. Das Wireless Community Weekend findet wieder statt auf der Seabase in Berlin von Freitag bis Sonntag. So ab Freitagmittag bis Sonntagabend irgendwie.
Und wie du zu Recht darauf hingewiesen hast, da gibt es einen Brückentag zwischen dem, wie heißt dieser christliche Tag?
Das ist Himmelfahrt.
Himmelfahrt, okay. Also, ja, also Peterchens Mondfahrt. Nach Peterchens Mondfahrt, Freitag, Samstag, Sonntag.
Genau, so lässt sich auch mal ganz einfach merken, wann das WCW ist. Das ist nämlich immer am Wochenende nach genau diesem Tag. Und da muss man nicht lange rätseln, um den nächsten Termin zu finden.
Ja,
Genau.
das WCW, 39 Leute haben sich im Wiki registriert. Wir zwei sind mit dabei natürlich.
Genau, wir werden ein Aufnahmegerät dabei haben.
Es gibt eventuell ein Konzert oder die Hinweise verdichten sich.
Die Hinweise verdichten sich, es steht drin, es gäbe einen Kulturbeitrag am Samstagabend.
Ja.
Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Ihr könnt euch auch immer noch im Wiki eintragen oder wenn es dann zu spät ist, auch trotzdem einfach vorbeikommen. Ich glaube, das Barbecue wird alle versorgen können.
Ja.
Genau, Platz ist auch genug da. Selbst wenn ihr sagt, ich will hier noch einen Vortrag halten, da haben wir sogar auch noch
Das ist
Plätze
genau.
frei. Das habt ihr auch die Möglichkeit, dass das aufgezeichnet und gestreamt wird oder auch nicht. Wir können Workshops halten, ihr könnt auch eintragen, wenn ihr irgendwie was zu einem Thema wissen wollt. Also, dass man sowas wie, ich würde gerne mal von jemandem, der Ahnung hat, erklärt bekommen, wie WPA-Supplikant funktioniert oder sowas.
Und wenn jemand über Mesh-Core, Mesh-Tastic oder das neue Super-Duper-Protokoll für LoRa reden möchte, dann gibt es dafür Platz.
Genau, das ist nämlich eine Unconference und das Programm kann bis zur letzten Minute gestaltet werden. Von allen, die da sind.
Genau. Für die Podcast-Hörerinnen wird es wahrscheinlich nicht reichen. Mal schauen.
Das kriegen wir, ja, da müssen wir uns ganz schön
Müssen
strecken.
wir uns ranhalten, ja. Genau. Also, und direkt im Anschluss ist dann die Republika. Deswegen habe ich da ein bisschen viel zu tun jetzt.
Genau, da bist du aber nicht im
Nee.
Freifunk-Umfeld unterwegs.
Nee.
Gut, ansonsten fehlt uns natürlich in dieser Sendung mal wieder ein Gast vor Ort im Studio. Deswegen wollen wir gerne wieder aufrufen,
Haben wir schon
wenn
mal?
wir haben schon das, ich glaube, unsere HörerInnen kennen das.
Haben schon öfters dazu aufgerufen, beteiligt euch an unseren Sendungen.
Genau. Egal, wenn ihr irgendwie was zu berichten habt aus euren Communities, wenn ihr irgendein cooles Projekt habt, was irgendwie mit WLAN, mit Freifunk zu tun hat, oder was sich damit verknüpfen, verbinden lässt.
Oder Mesh-Technologie, also
Genau.
im Sinne von Community, ja,
Oder
interessiert uns das.
Hardware, kann kann in alle Richtungen irgendwie gehen.
Genau. Vielleicht hast du dieses total spannende Softwareprojekt für Community-Netzwerke.
Auf das wir alle schon gewartet haben.
Seit Jahrzehnten. Ja.
Genau. Wir haben ja vorhin schon von einem Jubiläum gesprochen. Im nächsten Jahr wird es ein großes Jubiläum geben, was wir gerne über das ganze Jahr ziehen wollen. Nämlich Freifunk wird 2027 25 Jahre alt. Da hatten wir zum Kongress im Dezember schon mal eine kleine Session mit ein paar Freifunk-Communities, wo wir mal so ganz grob Ideen entwickelt haben, was wir so tun wollen. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir irgendwie jeden Monat irgendwo anders ein Freifunk-Event haben, was man besuchen kann und was so ein bisschen... Also wird viel Reisen dann werden für einige, die
das... Reisetätigkeit,
genau, ja,
das, doch, warum nicht? Also das Motorrad fährt.
Im Januar, Februar vielleicht noch nicht.
Gut, dann vielleicht doch Bahn.
Ja. Genau, da wollen wir auf jeden Fall auch zum WCW nochmal das verfeinern. Und wenn ihr da Fragen habt oder Ideen, kommt gerne auf mich zu, dass wir das ein bisschen koordinieren können. Auch wenn eure Community etwas vorhat oder auch so ein regelmäßiges Event, was man halt für dieses Jubiläum vielleicht ein bisschen aufblasen kann, dass man das so dass man das so ein bisschen koordiniert, dass die Events so ein bisschen gestreut sind und dass wir Freifunk im Gespräch halten über das ganze Jahr irgendwie.
Das wäre schön. Und ja, du hast irgendwie das Ansinnen, dass sich mehr Leute um die Pressearbeit kümmern sollen.
Genau, das wäre auch so ein bisschen vielleicht in Vorbereitung auf das Jubiläum, dass wir da wieder ein bisschen stärker aufgestellt sind, was so allgemein die Öffentlichkeitsarbeit für die zentralen Freifunksachen irgendwie angeht. Ihr macht das ja schon viel in euren Communities, dass ihr Blogs pflegt und da Webseiten betreibt, aber es gibt halt ja auch die Website freifunk.net, wo wir Inhalte haben, die jetzt auch schon langsam in die Jahre kommen, die man mal ausbessern könnte, wo wir aber auch so eine Sektion haben, wo regelmäßig neue Einträge erscheinen. Das ist so unser Ziel, dass da 3 bis 6 Mal im Jahr irgendwie ein neuer Beitrag kommt. Das kann sein, dass da Events angekündigt werden, dass da Buchvorstellungen jetzt aktuell ist, da die Buchvorstellung für das Buch von Armin Medosch, The Rise of the
Networking Commons.
Genau, das Buch wird da gerade beworben und solche Sachen kommen da rein. Oder wenn wir mal wieder irgendwelche Debatten haben, die wir als Freifunk auch mal kommentieren wollen, in der Politik, in, keine Ahnung, Regulierungsbehörden, die dann mal wieder was machen. Solche Inhalte können da gerne mit auf freifunk.net gestellt werden und da suchen wir noch Unterstützung von Menschen, die uns da helfen, das zu schreiben oder Inhalte auch zu suchen und dann gemeinsam zu schreiben. Das ist jetzt kein Job, den eine Person alleine machen soll, sondern das kann man dann im Team machen, besprechen, Texte gemeinsam entwickeln, dann geht das eh viel besser und viel schneller.
Ja, ich meine, 3 bis 6 Veröffentlichungen da, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel.
Genau, da kann man schon immer sagen, eine ist fürs Battlemesh und fürs WCW und eine für den Kongress und und dann halt nochmal ein bisschen was anderes, dass da nicht nur Events angekündigt werden, sondern dass man ein bisschen Abwechslung hat.
Der nächste bürokratische Irrsinn bei der Regulierung.
Genau.
Irgendwann kommt jetzt noch Diskussion darüber, ob man VPNs überhaupt benutzen darf, weil, oh Wunder, Kinder sind total kreativ dabei, diese Internetsperren für Kinder zu umgehen.
Genau. Solche Sachen kommen auf freifunk.net. Wir haben dann auch noch den zentralen Account auf Mastodon bei social.freifunk.net, der so für viele als Anlaufstelle auch gilt. Genauso da kann man oder sollte man regelmäßig schauen, das mache tatsächlich zurzeit hauptsächlich ich, dass da einfach Beiträge geboostet werden von Communities, dass man dem Hashtag Freifunk und anderen mal folgt und da auch interessante Beiträge, wie heißt das da, retrötet oder so?
Tuten und Taten, ja. Tut und tat nichts. Genau, Freifunk Radio gibt es auch als Mastodon-Account, aber die Frequenz ist da auch relativ niedrig beim Posten. Im Prinzip könnten wir jede Sendung.
Da wird jede Sendung gepostet. Okay. Genau, das ist tatsächlich automatisiert, dass da mit jedem Publish einer Sendung auch ein Beitrag rausgeht. Genau, und auf dem Freifunk-Account, ja, da können dann auch mal so kleinere Sachen angekündigt werden, für die sich zum Beispiel nicht lohnt, auf der Webseite einen großen Beitrag zu schreiben, dass man da einfach ein paar Dinge macht, und da ist es halt einfach schön, wenn man da auch ein kleines Team ist und man sich da meinetwegen in dem Chatraum kurz abstimmt, wollen wir das jetzt posten oder nicht, und dann wird das dann halt gemacht dass da ein bisschen mehr Traffic draufkommt auf diesen Service. Genau, daneben haben wir ja noch so verschiedene andere Dienste, die wir auch mit betreiben, so dieser zentrale Kalender zum Beispiel, da muss man auch immer ein bisschen hinterher sein. Da gibt es auch ein paar Leute, die dann immer melden, jetzt ist mal wieder ein Event nicht gekommen oder da sind die Events dreimal drin. Das ist immer sehr fehleranfällig tatsächlich, das ist dieses ICS-Format, das macht keinen Spaß, sich das anzugucken, wie man da Sachen rausbekommt. Genau, und was man vielleicht auch wiederbeleben könnte, da bräuchte man auch die Mitarbeit aller, den Pressespiegel, den haben wir bis vor 5-6 Jahren oder so gehabt, wo dann immer so interessante Pressebeiträge eingetragen worden sind. Da gibt es auch so einen Dienst, Linksync heißt der, den hatte ich mal vor vielen Jahren geschrieben, wo man einfach pastet man eine URL rein und dann kann man da noch die Beschreibung eintragen und ein Datum und einen Tag vergeben, und wenn es halt eine Pressemitteilung ist, gibt man dann halt einen Tag Pressemitteilung oder sowas. Und dann kann man sich das nämlich per RSS wiederum in andere Dienste oder in Webseiten reinziehen und da einen schönen Pressespiegel darstellen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber dann ist das ein bisschen abgeebbt, dass da Einträge reingekommen sind. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen mehr wieder zusammenarbeiten und die sich da alle Communities ein bisschen mit beteiligen, dass wir da gemeinsam auch sprechen über die zentralen Sachen.
Ja.
Dass das nicht immer so einen Berlin-Fokus hat, wie manche sagen. Dass
wie die manche meinen.
Ja.
Kann schon sein.
Genau. Und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier im Studio und das Bier wird warm.
Genau, ich habe übrigens in letzter Zeit ein bisschen gebaut. Ich habe jetzt für das Weimar-Netz so einen Firmware-Selektor, also diesen offiziellen Firmware-Selektor, den es von OpenWRT gibt, den habe ich so ein bisschen umgebaut. Habe da auch ein bisschen was contributed zum Originalprojekt, dass man da jetzt zum Beispiel den Attended Sys Upgrade Server ansprechen kann, um dann seine eigenen Package Repositories mitzugeben und so quasi live sich die Images für die Router zusammenbauen lassen kann.
Das hat eine eigene URL und eine eigene Webseite.
Genau, der Firmware Selector, das ist, also es sind ja zwei Dienste dann, die da zusammenspielen. Das eine ist der Firmware Selector, das ist quasi nur ein Webinterface, wo das greift auf Informationen von OpenWRT zu, zum Beispiel kriegt das alle unterstützten Geräte und alle Versionen, die es von OpenWRT gibt. Also man könnte theoretisch bis 21.0, weiß ich nicht mehr, wie das hieß, Images bauen, und wenn die Geräte dann unterstützt sind, gibt es dann da die Images oder erstmal auswählen. Das Bauen übernimmt ja dann der Attended Sys Upgrade Server, der wiederum woanders läuft, der auch ein bisschen Rechenpower braucht, weil der dann den Image-Builder nutzt, um die Images zusammenzustellen. Genau.
Also gebaut wird es auf Infrastruktur von OpenWRT. Also Freifunk betreibt da jetzt nicht doch parallel noch was?
Dafür habe ich tatsächlich auch mal den ASU selbst aufgesetzt. Also das ist relativ einfach aufgesetzt auch. Das sind so ein paar Container, die dann zusammen orchestriert werden müssen, dass die sich finden und miteinander reden können. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen schon auf Sicherheit getrimmt, dass da jetzt, also da wird so ein Container gestartet, der quasi diese ganze API bereitstellt, und dann wird so ein Worker-Node gestartet, und der lädt sich wiederum dann den Image-Builder als Container runter und baut dann damit quasi das Image zusammen. Und damit es sichergestellt ist, kein Dritter in diesen Imagebauprozess mit reinpfuschen kann oder dass da irgendwie schon was liegt, was von einem anderen Bild übrig ist und dann irgendwie komische Sachen in die Images reinbaut. Mhm. Oder dass man dann irgendwie die Passwörter von irgendjemandem hat, der gerade was gebaut hat. Genau, und das funktioniert tatsächlich ganz gut und auch relativ schnell. Also beim Weimarnetz überlegen wir jetzt tatsächlich, dass wir da gar keine vorgefertigten Images mehr bereitstellen, sondern dann sagen hier, such dir dein Gerät aus, dann wird das Image zusammengebaut, das dauert 2 bis 3 Minuten und dann kann man auch noch einen Cache einstellen, dass dieses Image dann, keine Ahnung, 2, 3 Tage verfügbar ist und jeder, der dann quasi mit den gleichen Packages kommt und das gleiche Gerät bauen will, der würde dann dieses schon gebaute Image wieder bekommen.
Und welche OpenWRT-Version wird dann da gebaut?
Alle.
Alle?
Also ich weiß nicht, bis zu welcher OpenWRT-Version es diese Docker-Images für den Image-Builder gibt. Mhm. Aber es war jetzt zum Beispiel relativ einfach möglich, von OpenWRT 25.12.2 auf die 12.3 zu wechseln, wo jetzt dieses Copy.fail quasi gefixt worden ist, was da letzte Woche rauskam. Es war halt nur ein Eintrag in der Config-Datei. Hm. Und Snapshot kann man auch bauen. Also man kann auch aktuelle Snapshot-Releases damit bauen.
Damit kann man wirklich dann so die allerneuesten Geräte, für die der Support vielleicht auch noch ein bisschen wackelig ist, kann man dann schon testen und ausprobieren.
Sollte theoretisch da drin sein, ja. Also da gibt es so eine JSON-Datei, die OpenWRT zu jeder Firmware oder zu jeder Version mitliefert. Mhm. Und da stehen dann immer alle Geräte drin, die unterstützt sind.
Ich glaube, das war in Berlin ein Problem, dass sie dann halt immer noch eine ältere Version von OpenWRT benutzt haben, weil sie sich nicht sicher waren, ob das dann mit der neueren funktioniert. Aber so kann man das ja ausprobieren. Und
genau.
Gerade bei Hardware, die dann ein bisschen neuer ist, dann hat man da bessere Chancen. Mhm.
Genau, die Berliner sind ja auch die sind ja auch inzwischen zumindest auf 23 irgendwas und hatten Planung auf 24.10 zu gehen. Mhm. Und müssen dann jetzt langsam mal umschwenken auf 25.12. OpenWRT gibt da einen ganz schönen Takt vor inzwischen.
Da kann man dann die letzte Sende von uns erinnern, genau. Hochziehen auf 25.12.
Ja. Genau, da habe ich jetzt, also im Firmware-Selektor habe ich tatsächlich so ein bisschen was mit reingebaut, dass man da tatsächlich jetzt eigene Repositories mitverwenden kann. Das ist dann, glaube ich, für viele Freifunk-Communities ganz praktisch, wenn man
eigene Pakete hat, ja.
Genau. Na, bei der Weimarnetz-Firmware haben wir jetzt tatsächlich das so umgebaut, dass wir nur noch den Original OpenWRT-Image-Bilder nehmen und unsere eigenen Pakete dann hinzufügen. Also da ist jetzt nicht mehr. Was wir früher immer für einen Tanz gemacht haben, wir compilen uns erstmal das OpenWRT und dann oder wir compilen uns sogar den Image-Builder und diesen nutzen wir dann, um unsere Images zu bauen. Das hat am Ende immer so lang gedauert, bis man dann eine neue Version hatte, dass wir gesagt haben, das sparen wir uns jetzt und dann geht das alles schneller. Hoffentlich. Und sicherer. Und
ja, sicherer. Ich bin mittlerweile echt nervös, weil diese Supply Chain Attacks, die werden immer häufiger. Mhm. Ich habe irgendein Debian-Update gemacht und dann sehe ich, wie halt NPM abgedatet wird. Ich dachte, will ich wirklich NPM in meiner Maschine haben? Das ist ja wirklich ein Sack mit lauter Löchern drin. Achso, und das ist ja. Aber das ist jetzt nicht freifunkspezifisch. Nicht wirklich.
Ja, ich glaube, was ja jetzt auch so ein bisschen näher kommt, sind so, und ich glaube, das muss ja irgendwie an diesen ganzen neuen Sachen wie Cloud Mythos irgendwie liegen, dass jetzt diese ganzen Kernel-Fehler da gefunden werden, die
geschlummert haben.
Genau, die seit Jahren da drin geschlummert haben. Da kamen ja dann am Wochenende gleich noch 2 weitere Lücken oder Angriffsmöglichkeiten. Das waren ja dann zum Teil kombinierte Lücken irgendwie, die dann genutzt worden sind.
Und User Privilege Escalation, genau. ohne Ende. Die seit 2017 vorhanden sind und zwar in allen Linux-Distributionen.
Ja.
Zum
Glück laufen unsere Freifunkgeräte alle als Root. Ne? Da kannst du nicht mehr viel eskalieren. Ne?
Ja, aber wenn man zum Beispiel Sachen in Containern baut, ne, so, dann gibt es schon wieder Angriffsmöglichkeiten. Aber mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie Paranoia zu schüren, aber es ist wirklich Strange New World auf eine Art.
Ja, ich glaube, die neuen Möglichkeiten, gerade mit AI nach so Sachen zu suchen, die machen das halt einfach, also das, was wir als Menschen vielleicht dann nicht sehen, weil wir das nicht so analysieren, wie es dann analysiert wird.
Na, man hat ja bei Heartbleed und so, man hat ja gesehen, Open Source, ja, im Prinzip kann jeder den Code lesen.
Mhm.
Aber wer liest denn den Code? Und jetzt gibt es Maschinen, die immer besser werden, den Code zu lesen und die Schwachstellen zu finden.
Genau. Und ich glaube, da wird uns noch einiges begegnen. Ich weiß nicht, ob wir effektive Gegenmaßnahmen dafür finden werden, dass sowas nicht mehr passiert, aber ich glaube auch nicht.
Glaube ich nicht, nee. Und vor allem mit dieser kriegerischen Logik irgendwie werden alle Seiten werden versuchen, diese Kapazitäten aufzubauen, die dann gegen ihre Gegenspieler ins Feld zu führen.
Mich würde ja interessieren, ob da jetzt auch ein paar Zero-Day-Lücken von den Geheimdiensten, die sie gebunkert haben, entdeckt worden sind.
Die sich dann entwertet haben dadurch.
Genau.
Möglicherweise, also oder es sind halt auch noch viele neue Zero-Days aufgetaucht.
Genau, na, zumindest Copyfail war ja so mit Responsible Disclosure zumindest gewesen. Das, was am Wochenende noch kam, das wurde ja dann tatsächlich so rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist schon so lange her, seit einem Wochenende.
Erinnerst du dich noch an Heartbleed?
Ja, das war das SSH mit dem Speicher.
Wo dir die Kronjuwelen wurden dir einfach geschickt.
Ja.
ich weiß gar nicht, hat es jemand ausgenutzt? Irgendwie. Es ist jemand aufgefallen. Es ist nicht aufgefallen, weil jemand dann tatsächlich die privaten Schlüssel missbraucht hat, sondern jemand hat es einfach festgestellt. Ich glaube, ich erinnere mich leider auch nur noch dunkel daran.
Ja, oder was war das in diesem XZ?
In der Bibliothek, ja. Aber das war eine ganz gezielte Supply Chain Attacke.
Genau.
Also mit Human Engineering.
Genau, aber da müssen wir einfach die Augen offen halten und da wird einfach, es werden Dinge passieren. Das können wir dann nicht verhindern.
Mögen wir in interessanten Zeiten leben.
Genau.
Ja. Ansonsten, ja, das Projekt, was ich gerade mache, das hat eigentlich nicht wirklich was mit Freifunk zu tun. Open Hardware, Open Source, Bewässerungscomputer. Aber das Freifunk-Logo ist noch drauf, weil.
Sehr gut.
Entwicklungssupport am Anfang für die Solarladekomponente kam ja von Freifunk.
Also hast quasi dein MPPT adaptiert, dass das jetzt...
Ja, Leute kamen zu mir, es wäre doch schön, wenn das Ding auch bewässern könnte.
Mhm.
Ja, und jetzt wird es immer mehr zu so einem eierlegenden Wollmilchschwein.
Ja. Ah ja. Genau, und da kannst du jetzt quasi, also am Ende steuerst du ja nur eine Pumpe wahrscheinlich damit, oder hast du, na gut, Sensoren wären ja nicht schlecht, wenn man dann quasi die Trockenheit oder Feuchtigkeit misst.
Ja, bei den Sensoren ist es so, wenn man feuchte Sensoren kauft, es gibt ganz billige feuchte Sensoren, das ist einfach nur eine Platine mit zwei Leiterbahnen, die sich dann auflöst im Laufe der Zeit und dann noch Partikel in deine Erde abgibt und dann gibt es das in Edelstahl und vergossen und dann gibt es so kapazitive Dinger, aber die sind halt auch nicht vergossen. Aber es gibt vergossen Edelstahl und da gibt es die Version, die hat dann dieses Modbus-RTU-Protokoll. Und ich habe jetzt das noch erweitert, dass das halt Modbus-RTU spricht. Und das ist so ein Bus-System, das kann theoretisch bis 1,2 Kilometer lang sein und man kann 30 Sensoren da dran hängen.
Da kann man schon einen Garten mit versorgen.
Da kann man tatsächlich Landwirtschaft damit machen. Mhm. Und jetzt habe ich 4 geschaltete Lastausgänge. Man könnte natürlich noch mehr Lastausgänge dran machen, aber für die meisten Leute wird es wahrscheinlich reichen. Ja, und im Prinzip, es gibt eine Alpha-Version von einem Routing-Protokoll. Also das heißt ESP-Tree, aber das wird man für die Bewässerungsdinger nicht brauchen.
Ich dachte schon fürs Wasser dann, dass du Wasserschläuche routest.
Das muss man dann machen, aber damit habe ich nicht mehr direkt was zu tun.
Genau, und was kosten dann so Sensoren und also so Schläuche sind ja wahrscheinlich einfach so Tropfschläuche irgendwie, die man dann verlegt und.
Ja, also diese so Schlauchkits für so Gartenbewässerung mit Tropfbewässerung kostet ein Set um die 20 Euro. Mhm. Also kann man einen recht großen Gartenkammer damit schon versorgen. Das kostet eigentlich kein Geld. Und dann braucht man halt entweder Pumpen und Magnetventile oder halt nur Pumpen oder nur Magnetventile. Also je nachdem, was für Bedingungen man da vorfindet.
Ob das Wasser oben oder unten steht.
Ganz genau. Und ob du halt genügend Druck hast, weil diese Tropfbewässerung, du hast ja nicht viel Druck auf der Leitung und du hast ja dünne Leitung, die halt so einen starken Druckabfall bewirken. Also einen bestimmten Mindestdruck brauchst du dann schon. Also wenn dein Fass nur einen Meter höher steht, ja gut, für einen Balkon reicht's, aber vielleicht an anderen Stellen braucht man dann doch ein bisschen mehr Druck. Aber wie gesagt, ist eigentlich, ja.
Aber kann man bestimmt in Freifunknetzwerke mit integrieren.
Und genau, und es gibt ein Routing-Protokoll, aber es heißt ESP-Tree. Aber es macht halt keinen Mesh. Aber Moritz Warning ist ja eh der Meinung, eigentlich reicht ja eine Baumstruktur. Und das macht eine Baumstruktur.
Also es ist quasi, um so ESP-Teile miteinander zu vernetzen, die dann irgendwo im...
ESP-Tree ist ein Lua-Programm, das kannst du auf dem OpenWRT laufen lassen. Mhm. Und du kannst dann... 224 Geräte können sich damit verbinden und das funktioniert dann so. Die ESP32, die scannen das WLAN und wenn sie jemanden finden, der ESP-Tree 1 heißt, dann gucken sie, gibt es da noch jemand anderes? Hast du noch jemand, der an dir dran hängt? Na, dann bin ich ESP-Tree 1.1.
Ah ja.
Ja. Und ein anderer sieht dann, es gibt 1 und 1.1 und 1.1 sehe ich schlechter, 1 sehe ich besser, das ist auch der Gateway, nehme ich die 1, dann bin ich ESP-Tree 1.2. Mhm. Und die Geräte, also der WLAN-Treiber von Espressif, der kann Master und Client, also Software Access Point und Software Client. Und auch es wird ein IP-Präfix vorgegeben für das ESP-Tree und die weisen sich dann selber automatisch, weisen sich die IP-Adressen zu, also je nachdem, wo sie, an welchem Ast sie da dran hängen. Und ja.
Und wenn sich das ändert, dann wird der ganze Baum durchgeschüttelt?
Genau, also wenn sich der Baum ändert, dann ist es dafür gedacht, du hast halt ein Netz, was überwiegend statisch ist. Mhm. Es kann sich reparieren, aber es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass es sich schnell repariert. Dass es schnell geht. Ja. Aber man kann
Für die Szenarien, wo du es einsetzen willst, ist das ja wahrscheinlich auch gar nicht notwendig, dass das schnell geht, sondern dass es halt irgendwann mal wieder geht.
Ja, es ist denkbar, dass das Leute verwenden und ich habe dann auch mal geguckt, also in der Firmware ist ein IP-Routing-Table drin, also wo du mit einem Befehl halt irgendwie Routen hinzufügen kannst, ähnlich wie im Linux-Kernel. Das heißt, das kann normalerweise die Node-MCU-Firmware kann das nicht, aber da ist es drin. Und also du kannst halt große Routing-Tabellen damit aufbauen und die Performance ist ganz okay. Also ich war erstaunt, dass so ein TP-Link-Taschenrouter mit OpenWRT hatte eine schlechtere Performance als der ESP32S3 mit Dual-Core und 206 MHz.
Ja, da ist ja doch noch was Mesh-mäßiges rumgekommen jetzt hier.
Ja, ich meine, ich war früher viel auf so Computermessen, ne, auf der Cebit. Und da haben ganz viele Firmen haben irgendwie Mesh beworben, aber haben keinen Mesh gemacht. Mhm. Sondern haben tatsächlich auch nur so eine Baumstruktur gemacht.
Ja.
Also so ein Etikettenschwindel, deswegen heißt es ESP-Tree. Genau, irgendwie. Ich glaube, Espresso hat auch etwas, was sie Mesh nennen, aber Mesh ist es auch nicht.
Naja, da. Dann,
aber Mesh, es ist doch schön, dass es so toll klingt.
Genau.
Ja.
Gut, unsere Zeit neigt sich auch dem Ende wieder. Wir rufen nochmal alle dazu auf, meldet euch, wenn ihr Themen habt. Wir können das live hier im Studio in der Raumfahrtagentur aufzeichnen. Wir
können euch per Mumble zuschalten.
Wir können euch per Mumble remote dazu holen oder wenn es terminlich nicht passt, weil das immer am zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr ist bei einer Live-Sendung, können wir auch eine Voraufzeichnung machen und das dann später ausstrahlen.
Und ihr seid jetzt am Wochenende am WCW dabei und das Aufnahmegerät ist am Start.
Genau. Dann bedanken wir uns für das geduldige Zuhören bis hierher.
Und das war die 138.
Genau.
Wir brauchen mehr Gäste.
Genau, die nächste Folge werden wir ja wahrscheinlich nicht live machen, weil wir dann eine Aufzeichnung haben vom WCW hoffentlich.
Mal schauen.
Genau. Gut, dann wünschen wir alles Gute und sagen Tschüss.
Tschüss,
bis zum nächsten Mal.